Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, man spürt das regelrecht, wenn man diesen Textabschnitt hört, aus dem Römerbrief, wie sehr Paulus ringt. Paulus selbst, der große Apostel der Heidenmission, war ja selbst Jude von Haus aus. Er war einer der brillantesten, besten jüdischen Theologen seiner Zeit. Und er ist Christus begegnet. Das hat sein Leben verändert. Aber die Verbindung zum Judentum, zu seinen Brüdern und Schwestern, hat er nie aufgegeben. Und wenn er an die Christen in Rom den Römerbrief schreibt, so fast als Visitenkarte, kann er das Thema Israel, Juden und Christen nicht auslassen. Die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief sind der große Israel-Abschnitt im Neuen Testament, wo Israel im Brennpunkt steht, wo das Verhältnis von Juden und Christen beschrieben wird und Gottes Treue zu seinem Volk immer wieder unterstrichen wird. Da ist von der Erwählung durch Gott die Rede, gleichzeitig in Abgrenzung gegen den Erwählungsglauben in Teilen des Judentums. Denn Erwählung muss auch gelebt werden, ist nicht einfach selbstverständlich ein Erbe, das einfach nur weitergegeben wird. Es geht um das geliebte Israel und die reine Gnade Gottes, wo Gott als der erbarmende Gott seinem Volk Israel und den Juden immer wieder begegnet. Und wo Paulus von einer Neuschöpfung, einer Gemeinschaft aus Juden und Heiden spricht. Er lässt aber auch die Schattenseiten nicht aus. Er spricht von Israels Unglaube, den wir auch im Alten Testament immer wieder finden, wo Gott seine Propheten hineinsendet, um das Volk zur Umkehr zu rufen. Und solch ein Rufer ist Paulus auch. Und Paulus macht deutlich, Israels Unglaube, der lässt sich nur auflösen durch den Glauben an Jesus Christus. Der ist nämlich Dreh- und Angelpunkt an dieser Stelle. Paulus klagt über den Unverstand Israels, wo Israel sich dem Heil Gottes verschließt, wo man sagt, ich verlasse mich auf das, was ich von den Erben mitbekommen habe. Ich muss mich auf Christus nicht einlassen. Und Paulus ringt und wirbt für Christus und spricht davon, dass es ein gleiches Erbarmen gibt für Juden und Heiden, für Israel und die Heiden. Und dass die Rettung zuerst und vor allem für die Juden geschieht und dann auch für die anderen Menschen. Und darin liegt für Paulus ein Geheimnis in der Rettung für das ganze Israel. Und am Ende steht der Lobpreis Gottes. Ich möchte euch noch einmal hineinnehmen, und dazu haben wir auch gleich die erste Folie, die einige Inhalte zusammenfasst, in Römer 11, 13 bis 24. Ich denke, solche Texte darf man ruhig ein zweites Mal hören. Ich lese nach der Basisbibel. Euch aber den Heiden, sagt Paulus zu den Römern, sage ich, gerade weil ich Apostel für die Heiden bin, danke ich Gott für meinen Dienst. Vielleicht trage ich ja gerade dadurch dazu bei, meine jüdischen Mitmenschen eifersüchtig zu machen und kann so wenigstens einige von ihnen retten. Schon ihre Verwerfung hat der Welt die Versöhnung gebracht. Was wird dann erst sein, wenn Gott sie wieder annimmt? Nichts weniger als neues Leben aus dem Tod. Ist nicht schon der erste Teig aus dem Getreide einer neuen Ernte heilig? Dann ist doch auch jeder weitere Teig daraus heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, sind es auch die Zweige. Vielleicht sind einige Zweige aus dem edlen Ölbaum herausgebrochen worden. Und vielleicht hat man dich als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen eingepfropft. Dann wirst du jetzt vom Saft aus seiner Wurzel miternährt. Aber denke nicht, dass du den anderen Zweigen überlegen bist. Wenn du es trotzdem tust, dann denke daran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Denn du wirst vielleicht einwenden, die Zweige wurden noch herausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht zum Glauben gekommen sind. Du hast ihren Platz eingenommen, weil du zum Glauben gekommen bist. Aber das darf für dich kein Grund zur Überheblichkeit sein. Sei vielmehr auf der Hut. Gott hat schon die ursprünglichen Zweige nicht verschont. Dann wird er dich erst recht nicht verschonen. Sieh doch, so verhält es sich mit der Güte und der Strenge Gottes. Zu denen, die zu Fall gekommen sind, ist er streng. Zu dir ist er gütig, vorausgesetzt, du hältst an seiner Güte fest. Andernfalls wirst du auch wieder aus dem Ölbaum herausgeschnitten. Umgekehrt werden die anderen wieder eingepfropft, wenn sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn Gott hat sehr wohl die Macht dazu, sie wieder einzupropfen. Gott hat dich ja aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten, auf dem du gewachsen bist. Dann hat er dich in den edlen Ölbaum eingepfropft, auf dem du nicht gewachsen bist. Also kann er erst recht die ursprünglichen Zweige wieder in ihren eigenen edlen Ölbaum einpfropfen. Die Bilder beschreiben eine Welt, die nicht die unsrige ist, so vom Teig und vom Ölbaum. Aber das Ziel dieser gleichnishaften Worte, die Paulus spricht, ist ja unübersehbar. Judentum und Christentum, Juden und Christen gehören zusammen. Ohne Judentum wäre auch das Christentum heute nicht denkbar, nicht existent. Ohne Judentum gäbe es uns heute nicht als christliche Gemeinschaft, als christliche Gemeinde. Ohne Judentum ist Christentum nicht denkbar. Denn der christliche Glaube hat ja seine Wurzeln im jüdischen Glauben. Man muss weit historisch zurückgehen, 2000 Jahre. Jesus als einer von ihnen kommt zu seinem Volk. Die erste Adresse der Sendung Jesu in diese Welt, wo Gott Mensch wird, sind die Juden. Man muss also weit zurückschauen, um sich daran zu erinnern, und darf nicht nur die kurze Geschichte zum Beispiel der Freikirchen in Österreich oder der christlichen Kirchen im Blick haben. Es geht weiter zurück. Der christliche Glaube hat seine Wurzeln im jüdischen Glauben. So weit geht es dann zurück. Und der jüdische Glaube, sagt Paulus, trägt den christlichen Glauben. Wer das vergisst, dass der jüdische Glaube auch unseren christlichen Glauben trägt, der kann sich beteiligen an einer Reichspogromnacht 1938. Wer das vergisst, macht mit bei antisemitischer Hetze, weil er seine eigene Wurzel und Vergangenheit ignoriert. Wer das vergisst, kommt dazu, mitverantwortlich zu sein für den Judenhass. Wer das vergisst, befördert auch heute in diesem Land und in vielen anderen Ländern dieser Welt einen politischen Amoklauf gegen Juden. Der jüdische Glaube trägt den christlichen Glauben. Wer das vergisst, reißt Jesus aus dem Judentum heraus und macht eine Parallelreligion daraus. Und weil Menschen das vergessen hatten, konnte es 1938 zur Reichspogromnacht kommen. Und gab es 1945 6 Millionen ermordete Juden zu beklagen. Das ist nicht zu leugnen. Und da darf es auch keine Wiederbetätigung geben. Aber Menschen aus Deutschland, aus Österreich, auch in anderen Ländern, ich denke an Ungarn, auch an Russland, haben diesen Teil ihrer Geschichte verdrängt, relativiert oder ignoriert. Ich glaube, dass wir da eine große Schamkultur haben. Christen dürfen aber niemals vergessen, was sie ihrer jüdischen Wurzel verdanken. Da schauen wir mal auf das Nächste. Karl Barth, der meiner Meinung nach den besten Römerbrief-Kommentar aller Zeiten in der Theologie geschrieben hat, schreibt dazu Folgendes. Christen dürfen niemals vergessen, was sie ihrer jüdischen Wurzel verdanken. An ihr, an dieser jüdischen Wurzel, entsteht die Kirche und muss sie immer wieder entstehen. An ihr wird sie und muss sie immer wieder zu Schanden werden. Also hier haben wir einen ganz wichtigen Maßstab. Und an ihr wird sie hoffend, wo nichts zu hoffen ist, nicht zu Schanden werden. Wenn man sich von seiner Wurzel löst, geht man ein. Und wer sich überheblich von seiner Wurzel löst, sägt am eigenen Ast, könnte man sagen. Übrigens, diese Worte von Karl Barth sind geschrieben 1918, also 20 Jahre vor der Reichspogromnacht oder vor den Judenpogromen. Aber dieser Kommentar ist immer wieder aufgelegt worden. Wenn Menschen, die sich Christen nennen, auf ihre jüdischen Wurzeln verzichten, entziehen sie sich, und das macht Paulus deutlich, auch der Güte Gottes, verfallen dem göttlichen Gericht. Paulus spart mit Worten des Gerichtes eben nicht. Und die Folgen, wenn man das Spiel weiterspielt, sind letztlich das Ende der Kirche, der christlichen Gemeinden und ein Leben ohne Hoffnung, wenn man sich von seiner Wurzel löst. Also, schauen wir nochmal weiter. Kein Antisemitismus. Wer zu welchen Zeiten auch immer den Römerbrief liest, ist gewarnt. Ich weiß, es ist anstrengend, diesen Brief zu lesen, gerade Kapitel 9 bis 11. Sind so dicht formuliert, aber deutlich wird, es darf keinen Antisemitismus geben. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nicht du trägst Israel, sondern Israel, die Juden tragen dich als Christen. Und Paulus mahnt immer wieder dazu, Gottesfurcht. Bitte keinen Grund zur Überheblichkeit. Sei auf der Hut. Fürchte dich vor dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat mit Israel diese Wurzel gelegt. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus macht auch deutlich, dass Gott sein Volk richtet. Gott spricht über sein Volk, Israel und die Juden, das Gericht. Gott spricht über sein Volk das Gericht, weil es nicht glaubt. Das ist entscheidend. Du hast aber kein Recht, über Glaube und Unglaube zu urteilen. Wir haben kein Recht, darüber zu urteilen. Denn, das macht Paulus auch deutlich, dich und mich wird das Gericht ebenso treffen, wenn wir nicht glauben. Es hängt am Glauben und nicht an der Religionszugehörigkeit oder der Nationalität oder dem großen Erbe. Der Glaube ist Dreh- und Angelpunkt, der Glaube an Jesus Christus. Aber wir alle stehen unter der Gnade, aber auch unter dem Gericht Gottes. Das gilt für die Juden, das gilt auch für die Christen. Als Leser des Römerbriefs zu aller Zeiten sind wir gewarnt. Kein Antisemitismus. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Seien wir also nicht überheblich über Juden oder Andersgläubige, sondern fürchten uns vor dem Gott und Vater Jesu Christi. Paulus macht sehr deutlich, dass Gott dich und mich, dass er uns mit seinem Volk verbunden hat. Das bitte nicht vergessen, auch wenn der Leuchter nicht immer brennt. Das soll eine Erinnerung auch sein, der Verbundenheit. Es wäre großartig, wenn wir miteinander, und darum wirbt Paulus auch, die Güte Gottes erkennen, die er uns zuwendet. Verdient haben wir das nämlich nicht. Das Bild vom Ölbaum ist ein Hoffnungszeichen. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Meine Hoffnung und meine Freude, die in Christus begründet ist. Und zwar für Juden und Heiden gleichermaßen. Die Juden sind immer noch im Blick für Gott. Das bitte nicht vergessen. Wer mit Juden spricht, die Christus begegnet sind, der hört sehr schnell die richtige Aussage: Bitte vergesst als Christen nicht, zu wem Christus zuerst gesandt wurde. Zum jüdischen Volk. Gott sandte seinen Sohn zu den Juden, damit sie umkehren und zum Glauben kommen. Gott ist ein Gott der Hoffnung, der nicht nachlässt. Und was uns betrifft als Juden und Christen, in Gottes Macht steht es ja, zu verbinden, was sich voneinander getrennt hat. Juden und Christen sind getrennt durch die Schuld der Vergangenheit. Die Reichspogromnacht 1938. Der Antisemitismus, der seitdem latent vorhanden ist und sogar hoffähig wird auch in Europa. Die Hetze gegen jüdische Gläubige, wo Juden Angst haben, in der Öffentlichkeit sich zu bewegen. Das heißt, die Schuld der Vergangenheit reicht weit in die Gegenwart hinein. Aber kann es sein, dass wir verbunden sind auf eine gemeinsame Zukunft? Die Schuld der Vergangenheit wiegt schwer, 1938. Oder auch 1980 oder in den 80er Jahren. Ich erinnere mich gut an mein Theologiestudium, so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, an der Universität Göttingen. Damals gab es in Palästina die Intifada, wo also die Palästinenser ihren Aufstand gemacht haben gegen Israel, auch gegen die Besatzer, wo es viel Gewalt gab. Ich erinnere mich gut an das Theologikum, also die Ausbildungsstätte für die evangelischen Theologen damals in Göttingen. Dort hingen auf einmal große Plakate: Kauft keine israelischen Waren. Und dann waren die Waren aufgelistet, die Orangen und die Elektronikprodukte und die anderen schönen Dinge. Kauft nicht bei israelischen Waren. Kauft keine israelischen Waren. Ich fühlte mich zurückversetzt. Eine grausame Zeit. Kauft nicht bei Juden. Also auch in der evangelischen Theologie damals sehr unreflektierter Antisemitismus, auch politisch missbraucht. Das heißt nicht, dass man die Politik des Staates Israel in jedem Punkt gutheißen muss. Ich denke, dass dort auch Verbrechen geschehen gegen andere und dass gerade christliche Palästinenser heute zwischen allen Stühlen stehen. Weil sie Christen sind, haben sie Probleme mit den Muslimen, weil sie Palästinenser sind mit der israelischen Regierung. In Bethlehem zum Beispiel ist man bis heute wie in einem Gefängnis eingesperrt. Und wenn da die evangelischen Pastoren hinaus möchten, um Kontakte zu ihren Geschwistern im Umfeld zu pflegen, kann es Tage dauern, bis sie diesen Bereich verlassen dürfen und die Straßensperren passieren dürfen. Das ist Realität heute. Die Schuld der Vergangenheit oder auch der Antisemitismus heute wiegen schwer. Kann man verbunden werden für eine gemeinsame Zukunft? Ich möchte es nicht zulassen, dass wir getrennt bleiben durch die Schuld der Vergangenheit und der Gegenwart, sondern ich wünsche mir und möchte das, was ich tun kann, tun, dass wir in einer gemeinsamen Zukunft, für eine gemeinsame Zukunft verbunden sind, Juden und Christen. Schauen wir mal weiter. Paulus hat Hoffnung, die bis heute und in die Zukunft reicht. Das macht er immer wieder deutlich. Er sagt, Gott erneuert durch seine Gnade die Verbindung zur Wurzel. Gott setzt alles dran. Was die Juden betrifft, werden sie mit ihrer eigenen Wurzel wieder verbunden, also daran erinnert, wo sie herkommen, dass sie Gottes Volk sind, die in Verbindung mit Gott tiefgläubig leben sollen. Durch ihren Glauben an Gott und an Jesus Christus, Gottes Sohn. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Gott erneuert durch seine Gnade die Verbindung zur Wurzel auch für Christen. Weil Christen mit dieser Wurzel, um in diesem Bild zu bleiben, verbunden werden. Durch den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Vater Jesu Christi. Das ist, was uns betrifft. Und wenn diese Hoffnung, die Paulus beschreibt, sich erfüllt, dann wird der Ölbaum aus Juden und Christen gemeinsam ein unübersehbares Zeichen für die Macht und Güte Gottes angesichts der Schuld der Welt. Ich glaube, dass wir da gemeinsam ein großartiges Zeichen setzen können. Ich möchte nochmal den Paulus zitieren, Römer 11, 25 bis 32. Er schreibt, Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel von ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. Der Heiligen Schrift heißt es ja auch, Zitat, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Schuld von ihnen nehme. Dann schreibt Paulus weiter, betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Gemeint sind die Juden. Und das kommt euch, den Heiden, zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, die Juden, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Heiden Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Und genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Und dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam vereint, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Die Spannung dieser Aussage ist kaum auszuhalten. Und sie wurde auch vielfach missbraucht, um gegen Juden vorzugehen oder eine christliche Überheblichkeit zu pflegen, dass Christen etwas Besseres sind als die Juden. Denn Gott hat die ja verworfen und Paulus hat sie zu Feinden erklärt. Ich glaube, das ist ein Kurzschluss. Ich glaube, wir müssen dulden, dass diese Spannung, die Paulus hier beschreibt, bleibt. Dass eine Spannung besteht im Miteinander von Juden und Christen, die aber nur dadurch aufgelöst wird, dass Christus für alle gekommen ist. Gott ja, er handelt souverän. Er lässt es zu, dass Menschen sich von ihm abwenden. Aber und alle, sein eigenes Volk und die Kirche sind gleichermaßen betroffen. Wenn Paulus also in diesem Zusammenhang von den Feinden Gottes spricht, rechtfertigt dies noch lange nicht irgendeine Form von Antisemitismus. Feindschaft, von der Paulus spricht, ist eine Beziehungsfrage. Eine Beziehung, die durch Sünde zerstört ist. Wo Menschen losgelöst leben von Gott, wo sie von der guten Nachricht vom Evangelium Jesu Christi nichts wissen wollen. Doch dieses Evangelium von Jesus Christus, und das gilt für uns Christen, ist frei von Gewalt. Das Evangelium ist frei von Gewalt und autorisiert niemanden zur Bekämpfung von Menschen, die einen anderen Glauben haben. Das Evangelium ist frei von Gewalt. Worauf kommt es an? Gott sendet in einer heillosen Situation damals wie heute den Retter, der alle Gottlosigkeit überwindet. Er handelt souverän. Jesus Christus wird alle Gottlosigkeit überwinden und wird Menschen von ihren Sünden befreien. Das gilt für die Christen und die Juden gleichermaßen. Und Juden und Christen, wir gemeinsam sind in diesen Prozess hineingenommen, der mit der Feindschaft gegen Gott ein Ende macht. Im Licht des Evangeliums werden ja zwei Dinge sichtbar, zwei Gegensätze. Einerseits wird die Feindschaft gegen Gott aufgedeckt. Es wird von Sünde gesprochen und Schuld. Und gleichzeitig strahlt die Liebe Gottes auf, auch im Lichte des Evangeliums. Die Feindschaft gegen Gott wird aufgedeckt bei Juden und bei Christen. Und die Liebe Gottes strahlt auf für Juden und Christen gleichermaßen. Gott erbarmt sich über jeden, der kein Erbarmen verdient hat und der sich das Erbarmen auch nicht verdienen kann. Jesus Christus erbarmt sich über diejenigen, für den Menschen keine Gnade kennen. Doch wozu hat Gott alle in den Ungehorsam eingeschlossen? Schauen wir mal weiter. Warum hat Gott alle in den Ungehorsam gegen sich vereint, Juden und Christen? Für Paulus ist es ja undenkbar, dass ein Mensch aus einem Volk, einem bestimmten Volk oder ein Angehöriger einer bestimmten Nation oder Religion aufgrund seiner eigenen Verdienste gerettet werden kann. Das macht Paulus sehr deutlich. Egal, wo wir herkommen, welche Wurzeln wir haben, wir können nicht aufgrund eigener Verdienste gerettet werden. Das funktioniert nicht. Und niemand hat ein Recht, einen Anspruch auf die Gnade Gottes wegen seiner Herkunft. Bei Baptisten ist das deutlich, wenn wir über Glaube und Taufe reden. Bei uns gibt es nur direkte persönliche Entscheidung zum Glauben für Jesus Christus. Wir erben da nichts. Wir können uns nicht darauf berufen, dass unsere Eltern Baptisten waren oder Christen waren, sondern jeder ist persönlich herausgefordert. Und für Paulus ist es eben undenkbar, dass jemand mit einem bestimmten nationalen Hintergrund oder aus einem Volk oder aufgrund seiner Religion, aufgrund seiner eigenen Verdienste gerettet wird. Gott hat alle, sagt er, Juden und Christen, in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Und es gibt für niemanden gegenüber Gott irgendein Privileg in dieser Frage. Gott zeigt sich, und hier möchte ich Karl Barth wieder zitieren, als der Verborgene, der Unbekannte, der unbegreifliche Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Hier ist der Anfang und das Ende, der Weg und das Ziel der Gedanken Gottes. Das Ganze dreht sich um Christus. Der Gedanke Gottes zielt nämlich auf das Erbarmen ab, weil Gott allen sein Erbarmen schenken möchte. Juden und Christen, wir sind miteinander auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Das galt zur Zeit Jesu, zur Zeit, als Paulus diesen Römerbrief schrieb. Das galt 1938 bei dem Pogrom. Das gilt heute fast gegen Jahresende des Jahres 2013. Und ich möchte schließen mit einem Ausblick der Hoffnung. Juden und Christen, wir sind miteinander auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Paulus selbst hatte ja jüdische Wurzeln. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er Römer 9 bis 11 schreibt und so ausführlich beschreibt. Für Paulus mit seinen jüdischen Wurzeln ist klar, die Juden werden nicht in der Verstockung bleiben. Sie werden nicht länger Feinde Gottes genannt werden. Denn Gott liebt die Juden und erbarmt sich ihrer. Das galt zur Zeit des Paulus. Das galt auch 1938, nur hatten die meisten das vergessen. Das gilt heute immer noch. Und Christen werden sich nicht richtend, polemisch oder rechthaberisch, antisemitisch über Juden erheben. Denn Christen sind genauso von Gott geliebt und leben genauso wie die Juden vom Erbarmen Gottes. Gott schafft sozusagen ein Gleichgewicht des Erbarmens für Juden und Christen. Wer selbst Erbarmen erfahren hat, durch den tiefen Glauben an Jesus Christus, der kann nicht mehr erbarmungslos gegen andere sein. Denn Jesus Christus ist für alle gekommen, für Juden und die Christen. Und wer die Vergangenheit kennt und nicht ignoriert, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Ich glaube, dass wir da ganz viele Möglichkeiten haben, von Gottes Wort her. Amen.